The Pioneer Morning Briefing.
Guten Morgen, mein Name ist Pia von Versebe und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 15. August. Caroline Leavitt, die Pressesprecherin von Donald Trump, hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Als offiziellen Grund nannte sie den Wunsch, sich zukünftig mehr auf ihre Familie konzentrieren zu wollen. Das bietet jedenfalls Raum für Spekulationen. Die italienische rechtskonservative Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und die dänische sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen haben ein gemeinsames Statement abgegeben und vor den Folgen von unkontrollierter Migration gewarnt. Und die erste Sommerreise des neuen Bundesverkehrsministers Steffen Bilger hat mit einer ICE-Panne begonnen. Das berichtet die Rheinische Post. Zunächst fiel die Klimaanlage aus, dann wurde der Wagen geräumt und schließlich fuhr der Zug mit Verspätung los. Bilger hatte zuvor angekündigt, die Bonuszahlungen von Bahnmanagern an Ziele koppeln zu wollen, die vom Bund vorgegeben werden. Damit soll auch die Pünktlichkeit erhöht werden. Aber jetzt ist erstmal Wochenende. Es gibt Nachrichten, da muss man kurz mal innehalten und checken, ist das noch das Politikressort oder bin ich schon bei RTL im Vorabendprogramm gelandet? In dieser Woche gab es so einen Aufschlag. Björn Höcke von der AfD fordert Sarah Wagenknecht, Parteichefin des BSW, auf, Ministerpräsidentin von Thüringen zu werden.
Übernehmen Sie staatspolitische Verantwortung und beweisen Sie den Thüringern, beweisen Sie den Sachsen-Anhaltern, dass das BSW doch keine Kartellpartei ist. Werden Sie Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen. Ich reiche Ihnen die Hand.
Zuvor hatte Sarah Wagenknecht einen Schritt auf die AfD zugemacht. So wirbt das BSW in Sachsen-Anhalt dafür, den CDU-Ministerpräsidenten abzulösen und einen überparteilichen Nachfolger zu installieren. Wenn das scheitern sollte, könnte so der Weg für den AfD-Ministerpräsidentenkandidat freigemacht werden. Höcke setzt indes auf ganz viel Pathos. Er schmalzt derart, dass man wirklich denkt, man ist in einer Telenovela oder in einer Soap gelandet.
Lassen Sie uns ein neues Kapitel in der Parteiengeschichte der Bundesrepublik Deutschland aufschlagen. Lassen Sie uns das tun, was die Mehrheit der Menschen in Thüringen und Sachsen-Anhalt will. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Demokratie in Deutschland wieder lebendig wird.
Dieser politische Pathos, das gemeinsame Kämpfen für die ganz große Sache, dann auch noch die Zurückweisung von Wagenknecht. Zitat, das Amt des Thüringer Ministerpräsidenten ist kein Wanderpokal, schrieb sie gestern. Also das war der Moment, in dem meine Kollegin Nina Hecklau zur Titelmusik von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ansetzte.
Sarah und Björn. Ich sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten. Politik, die neu beginnt. Fraktionen und Schmerz. In guten Zeiten und schlechten Zeiten wird ein Schicksal bestimmt.
Lehnen Sie sich zurück. Das, was wir jetzt erleben, diese personalisierte und dramatisierte Simulation von Politik, basiert auf klassischen Charakteren und Handlungssträngen einer Telenovela. Ich darf ihn also vorstellen, den angeschlagenen Hausherr, der die Vernunft-Ehe führt, Mario Vogt. Er hält die Brombeer-Koalition zusammen und sitzt noch auf dem Ministerpräsidentensessel, aber der wackelt ganz schön, weil von außen ständig dran gesägt wird. In einer Soap würden wir jetzt auf Mario Vogt zoomen, der auf einem tristen, verlassenen Marktplatz steht, während ein Gewitter aufzieht und er sinnierend in eine Thüringer Rostbratwurst beißt. Denn da war ja noch die peinliche Sache mit dem Doktortitel. Dann haben wir in unserem Soap-Drehbuch die zerstrittene Familie, das eigentliche, inhaltliche Fundament einer jeden Folge, das BSW. Denn Wagenknecht weist in ihrer Antwort auf Höcke ja selbst darauf hin, dass eine Mehrheit der Abgeordneten, die über das BSW-Ticket in den Thüringer Landtag gekommen sind, inzwischen in Opposition zum Bundesvorstand steht. Die Familie ist zerstritten. Die Mutti sagt das eine, die Kinder machen das andere. Und niemand weiß, wer am Ende beim Weihnachtsessen neben wem sitzen wird. Nächste Person in unserem Plot, der dunkle Verehrer Björn Höcke. Noch in Staffel 1 wollte er selbst Ministerpräsident werden, schafft es aber nicht aus eigener Kraft und Misstrauensvotum. Also versucht er, die schöne Sarah jetzt zu instrumentalisieren. Das Beste daran, Björn schenkt Sarah einen Ministerpräsidentenposten, den er weder besitzt noch vergeben kann. Ist es eine Amour-fou? Bloß ein niederträchtiges Machtspielchen? Oder einfach nur Gaga? Und damit zur schillernden Hauptperson, Sarah Wagenknecht. Schauen wir uns erstmal ihre Telenovela-Biografie an. Sie verließ ihre alte politische Familie. Sie gründete eine neue. Die neue Familie zerstritt sich. Alte Weggefährten wurden zu Gegnern. Neue Verehrer tauchten auf. Und jetzt reicht ihr ausgerechnet Björn Höcke die Hand. Wenn Ihnen das alles zu kompliziert vorkommt, keine Sorge. Selbst langjährige Zuschauer kommen inzwischen bei den Verwandtschaftsverhältnissen nicht mehr ganz mit. Aber Sarah weiß zu agieren und wie sie ihre Rolle ausführen muss. Wagenknecht fordert Höcke zu einem öffentlichen Duell auf. Bam. Auf neutralem Boden. Mit unparteiischem Moderator. Oder anders gesagt, das erste Date steht. Und spätestens hier besitzt Thüringen wirklich alles, was eine gute Soap braucht. Antrag, Zurückweisung, Gegenangebot, Duell und damit ein Cliffhanger. Wird Sarah am Ende doch noch Björns Hand ergreifen? Wird Mario seinen Platz verteidigen können? Wird die Brombeer-Koalition diese Krise überstehen? Das erfahren Sie in der nächsten Folge von
Sarah und Björn. Ich sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten. Politik, die neu beginnt. Fraktionen und Schmerz. In guten Zeiten und schlechten Zeiten wird dein Schicksal bestimmt.
Eine neue Woche steht an. Was hat sie uns zu bieten? Heute wird in Berlin mal wieder gefeiert. Rave the Planet ist eine seit 5 Jahren jährlich stattfindende Techno-Parade, eine Tanz- und Musikdemonstration für elektronische Musikkultur. Sie führt die Tradition der ehemaligen Love Parade fort. In Belgien und den Niederlanden beginnt heute die Hockey-Weltmeisterschaft der Männer und Frauen. Sie wird bis zum 30. August laufen. Die Europameisterschaft der Leichtathletik in Birmingham läuft noch bis morgen weiter und auch der DFB-Pokal beginnt diese Woche, und zwar am Freitag. Das politische Berlin befindet sich derzeit zu großen Teilen nicht in Berlin. Es ist parlamentarische Sommerpause. All jene, die parteiübergreifenden Input vermissen, dürften sich durch die Sommerinterviews der Öffentlich-Rechtlichen getröstet wissen. Morgen ist im ZDF-Sommerinterview der Co-Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak, zu hören und zu sehen. Zuletzt äußerte Banaschak sein Unverständnis gegenüber Teilen der Union, die Linken zu verdammen. Und auch sein Unverständnis gegenüber der Linken, zwischen einer demokratischen Union und einer verfassungsfeindlichen AfD nicht klar zu unterscheiden. Nach 2 Rezessionsjahren und 1 Jahr der Stagnation wartet die deutsche Wirtschaft auf den Aufbruch. Für 2026 erwartet die Bundesregierung bislang lediglich 0,5% Wachstum. Ist da irgendwo Licht am Ende des Tunnels? Zu unserem Strategiegipfel der Familienunternehmer, der MyWay am 23. und 24. September in Berlin, werden wir unter anderem mit Nachfolgeexperten darüber sprechen, welche Bedingungen die nächste Generation braucht, damit auch sie mit Lust und Tatendrang unternehmerisch aufbrechen will. Alle Infos und Tickets für die MyWay finden Sie in den Shownotes. In unserer dieswöchigen Coverstory mit dem Titel Die Scheinheiligen geht es um die Rolle des Staates und das Verhältnis zum Bürger. Der Staat nimmt Steuern ein, er setzt die Regeln und er fördert Unternehmen. Und vor allem, er kreiert zehntausende Sonderregeln und Ausnahmetatbestände, die die Gesellschaft gerechter machen sollen. Mein Kollege Christian Schlesiger hat da so seine Zweifel. Seine These? Die zig Ausnahmen von der Regel schaffen nur eine Scheingerechtigkeit. Sein Plädoyer: Der Staat sollte entschlacken. Radikal. Ich möchte wissen, was er genau damit meint. Hallo Christian, du hinterfragst die Rolle und Handlungsmöglichkeiten des Staates. Gab es dafür einen konkreten Auslöser?
Ja, Pia Aufhänger war eine sehr persönliche Geschichte. Ein Freund erzählte mir vom Tod seines Lebenspartners. Die beiden hatten kurz vorher geheiratet. Es gibt in Deutschland die Regel, dass man nur dann eine Witwenrente bekommt, wenn man länger als ein Jahr verheiratet war. Der Staat will so Missbrauch verhindern, was ich auch nachvollziehen kann. Aber dann bekam dieser Freund vom Staat einen Brief, dass er möglicherweise Anspruch haben könnte eben auf diese Witwenrente. Und dann ging das hin und her los, Antrag stellen, Ablehnung, Widerspruch. Am Ende des Tages hätte der Freund beweisen müssen, dass er seinen Lebenspartner, die beiden waren 26 Jahre liiert, aus Liebe und gegenseitiger Fürsorge geheiratet hat und nicht um eine Witwenrente zu bekommen. Der Freund hat den Antrag dann auch nicht weiter verfolgt. Die Witwenrente, um die ging es ihm auch gar nicht. Aber es wurde eigentlich dann kompliziert, komplex und emotional, als der Staat sich eingemischt hat. Seit dieser persönlichen Geschichte hat mich dann eben auch die Frage nicht mehr losgelassen, welche Rolle hat denn eigentlich der Staat und muss er sich in alle Lebenslagen der Bürger einbringen? Ich habe dann einfach Ohren und Augen offen gehalten und mir sind dann noch viele andere Beispiele aufgefallen.
Ja, was denn für Beispiele? Und wo würde sich deiner Meinung nach ein Staatsprinzip Einfachheit als besonders lohnend erweisen?
Ja, also das große Komplexitätsthema ist natürlich das Steuersystem. Es ist ja zum Beispiel kaum einem Bürger nachvollziehbar zu erklären, warum eine Gehaltserhöhung auf Inflationsniveau zu weniger Netto führen kann, weil man dann als Steuerpflichtiger in einen anderen Steuertarif rutscht. Stichwort kalte Progression. Das hat mich dann eben auch zu der Frage gebracht, was wäre eigentlich, wenn wir einen Flatrate-Tarif hätten, 10% oder 20% oder 30%. Es gibt Länder, die haben das und die fahren damit sehr gut, zum Beispiel Estland. Aktuell liegt die Einkommensteuer dort bei 22%, egal ob Millionäre oder Kassierer an der Supermarktkasse. Das gilt auch für Unternehmensgewinne, die ausgeschüttet werden. Firmengewinne, die reinvestiert werden, die werden übrigens gar nicht besteuert. Das ist natürlich dann ein riesiger Anreiz für Unternehmen, auch zu investieren.
Aber hätte so eine Flatrate nicht auch zur Folge, dass die Staatseinnahmen sinken? Also ich meine, auch Bund, Länder und Kommunen müssen irgendwie Gleise bauen, Brücken sanieren und Schulen betreiben. Wäre eine solche Steuerreform überhaupt umsetzbar?
Also das ist richtig. Die Einnahmen des Staates würden sinken, sehr stark sogar. Aber man darf so eine grundlegende Steuerreform nie singulär betrachten. Es ist ja in Deutschland heute so, dass sich Unternehmer oder vermögende Menschen, die es sich leisten können, immer ein bisschen auch ärmer rechnen können, gerade weil das Steuersystem eben viele Schlupflöcher bietet. Naja, und diese Schlupflöcher muss man natürlich stopfen. Es darf dann halt nicht mehr alles abgerechnet und abgesetzt werden. Das Subventionsvolumen in Deutschland beläuft sich aktuell in diesem Jahr auf 321 Milliarden Euro. Das sind natürlich irre Summen und deshalb alle Steuervergünstigungen und Finanzhilfen gehören meiner Meinung nach auf den Prüfstand. Ich würde sogar sagen, einmal per Rasenmäher 15% pro Jahr weniger und das wäre einfach und effizient. Und auch hier wieder ein Beispiel. Ein Freund erzählte mir vor kurzem, wie die Eigentümer seines Mehrfamilienhauses den Stromanschluss in der Tiefgarage für Elektroautos jetzt staatlich gefördert bekommen. Der Staat gibt 100.000 Euro dazu. Und in der Garage stehen halt viele Luxusautos. Und wenn man so will, der Aldi-Verkäufer finanziert dem Porsche-Fahrer jetzt seine Wallbox. Mein Plädoyer wäre, man sollte bei den Subventionen radikal runtergehen, damit wir dann aber auch bei der Einkommensteuer radikal entlasten können.
Und gibt es etwas, das dich bei deinen Beobachtungen und Recherchen überrascht hat?
Sagen wir so, ich bin davon überzeugt, dass die Mehrheit unserer Mitmenschen so denken wie ich. Also zumindest ist das mein Gefühl, wenn ich von dem Thema erzählt habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Jeder konnte eine Anekdote erzählen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das die Politik weiß. Aber am Ende des Tages sorgen die politischen Prozesse dafür, dass eine gute Idee immer ein kompliziertes Ende hat. Weil es um Kompromisse geht, weil es um die Einzelgerechtigkeit geht, weil es immer wieder Lobbyinteressen gibt, die ein Gesetz kompliziert machen. Und das liegt eben daran, dass die Politik in Deutschland kein Verständnis dafür hat, dass einfache Regeln auch ein hohes Gut sind. Meines Erachtens müsste das Prinzip Einfachheit als Staatsraison den politischen Alltag prägen.
Vielen Dank, Christian, für diese Einblicke. Die vollständige Coverstory Die Scheinheiligen lesen Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes. Meine Podcast-Reihe im achten Tag, die Deutschlandreise, geht weiter. Auf dieser Reise spreche ich mit Menschen, die wissenschaftlich, künstlerisch oder auf sonst irgendeine Weise öffentlich ausgehend von einer Heimat oder Wahlheimat denken und schaffen. So soll sich eine Momentaufnahme Deutschlands in 2026 ergeben. In dieser Woche habe ich mit Steffen Mau gesprochen. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Politik und Sozialwissenschaften in Göttingen und Professor an der Humboldt-Universität. Steffen Mau ist in Lüttenklein aufgewachsen, in einem Neu- und Plattenbauviertel in Rostock. Wenn über Ostdeutschland gesprochen wird, dann oft in Kategorien von Defiziten. Der Osten müsse aufholen, aufschließen, endlich ankommen. Steffen Mau hinterfragt diese Logik. Differenzen zwischen Ost und West würden sich verstetigen, sagt er. Ausgehend von Rostock-Lüttenklein sprechen wir darüber, ob auch jenseits der Teilung im 20. Jahrhundert nicht Unklarheit darüber herrschte, ob das, was man heute Deutschland nennt, nun zum Osten oder zum Westen gehört. Gibt es nicht tiefer liegende soziale Bruchlinien?
Max Weber hat von Ostelbien gesprochen, ne? Also östlich der Elbe, das ist schon so ein eingeprägter Begriff, wo wir eben auch wissen, andere agrarische Strukturen, der Katholizismus ist bis dorthin nicht gekommen, es gibt auch weniger sozusagen konfessionelle Bindung, weniger Selbstständige und auch andere Familienformen, andere Siedlungsformen. Also das ist etwas, was schon vorher existierte und jetzt nicht Produkt der DDR gewesen ist oder der deutschen Teilung, sondern was in der deutschen Geschichte schon lange vorhanden gewesen ist. Das muss man auch mit berücksichtigen, ne? Und das schlägt natürlich auch bis heute durch. Wir haben ja Deutschland als föderales Land eine sehr, sehr starke regionale Differenzierung. Und ich glaube, es wäre auch falsch zu sagen, alles das wird jetzt irgendwie zurückgeführt auf die 28 Jahre, die Mauer stand oder auf die 40 Jahre deutsche Teilung. Das ist sicherlich nicht richtig. Und deswegen ist ja auch meine These, dass viele dieser Ost-West-Unterschiede bestehen bleiben werden, weil sie eben auch regionale Unterschiede in dem Sinne sind. Also Mecklenburg ist immer anders gewesen als Bayern. Die Bayern sind eben stolz darauf. Beim Osten ist das immer so eine Defizitdiagnose. Also der Osten müsse jetzt irgendwie aufschließen zum Westen. Das war ja aber letztendlich das Transformationskonzept der 90er Jahre. Angleichung, Aufbau Ost hieß das dann. Mhm. Man hat nie darüber nachgedacht, dass es ja auch eigenständige Entwicklungspfade geben kann, eigenständige auch institutionelle Arrangements, wie man vielleicht das Politische oder die Wirtschaft organisiert. Da haben wir uns zu wenig eigentlich herangetraut. Wir haben immer gedacht, das ist jetzt so eine Art von Mimikrie, also Aufbau Ost als Nachbau West eigentlich. Und ich glaube, das war ein falsches Modernisierungskonzept. Man hätte viel mehr gucken können, was sind eigentlich die Stärken, was ist die Soziokultur vor Ort und wie kann man daraus dann vielleicht eine gesellschaftliche Perspektive entwickeln.
Wir sprechen außerdem darüber, was Menschen eher politisiert. Eine Erfahrung von Benachteiligung oder eine Situation des Privilegs. Und es geht um die Umbrüche zwischen den Geschlechtern, die im Osten nochmal verstärkt und beschleunigt ihre Folgen zeigen. Eine Analyse, die ganz Deutschland betrifft. Heute im achten Tag mit Steffen Mau. Was Liberalismus bedeutet, ist heute alles andere als klar. Und doch gibt es Menschen, die sich als felsenfeste Liberale verstehen. Es gibt sie auch in Bayern, dem Bundesland, in dem die CSU mit weitem Vorsprung und gemeinsam mit den Freien Wählern regiert. In unserem Podcast Hauptstadtbriefing spricht Jörg Thaddäus in der aktuellen Folge mit Susanne Seehofer. Sie ist Beisitzerin des Präsidiums der FDP und die stellvertretende Landesvorsitzende der FDP in Bayern.
Bayern ist wirtschaftlich stark. Bayern ist das Bundesland, das andere Bundesländer mitzieht. Bayern ist modern. Bayern hat auch auf moderne Technologie vor allen Dingen gesetzt. Wenn man sich anguckt, wo die moderne Drohnenproduktion stattfindet, das geschieht ganz oft in der Umgebung von München. Bayern hat Hochschulen sogar auf dem Land im Bayerischen Wald. Dann müssten Sie ja hingehen und müssten eigentlich Ihr Heimatland schlecht reden, weil Sie dem ja irgendwie widersprechen müssen, dass der Söder dieses Bundesland dann doch eigentlich ganz gut hinkriegt.
Naja, es geht im Wahlkampf und bei Markus Söder immer darum, dass die eigene Partei Stimmen verdient und nicht die andere Partei, mit der es vielleicht auch Schnittmengen gibt. Die CSU hat Bayern lange allein regiert. Neuerdings braucht sie Koalitionspartner. Und jetzt fürchtet sie sich vielleicht auch ein bisschen vor uns, was sowas nicht unbedingt schlecht ist. Aber es ist natürlich der gleiche Markus Söder, der noch vor kurzem gesagt hat, wir halten die Schuldenbremse ein vor der Wahl. Das ist der gleiche Markus Söder, der gesagt hat, keine Sorge um die 1,4 Millionen Minijobs. Das würde ich dann mal Ihrem Freund sagen am Spitzingsee, weil die Minijobs-Abschaffung, da hat Markus Söder mitgestimmt. Das ist der gleiche Markus Söder, der gesagt hat, wir machen eure Energie günstiger hier durch innovative Speichertechnologien, Kernfusion. Geschehen ist bisher noch nichts. Wir machen die Lohnnebenkosten, Sozialversicherungsbeiträge auf 40%. Also ich könnte diese Liste endlos lang weiterführen und all das ist nicht passiert. Ich glaube jetzt schon, dass wir mal eine Partei brauchen, die da auch Markus Söder kritisch auf die Finger haut. Und ich glaube, Koalitionspartner FDP täte unserem wunderschönen Bayern gut.
Susanne Seehofer spricht mit Jörg Thaddäus auch über die Notwendigkeit von mehr Frauen im politischen Betrieb. Über die vermeintliche Veränderung des Fokus in der Politik von der Substanz hin zur Vermarktung und über die aktuelle Reformunfähigkeit im Land. Nicht zuletzt geht es in diesem Sommerinterview des Hauptstadtbriefings auch darum, wie Susanne Seehofer selbst zu CSU, der regierenden Partei in Bayern und der Partei ihres Vaters steht. Wie gesagt, alle Links zu den hier vorgestellten Podcasts finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche, Ihre Pia von Versobee.